Charles Spurgeon, ein großer englischer Prediger im 19. Jahrhundert, berichtete, dass ihm in seiner jahrzehntelangen evangelistischen und seelsorgerlichen Tätigkeit praktisch alle denkbaren Sünden in irgendeiner Form mal bekannt worden waren. Bis auf eine, nämlich die des Geizes. Es gab scheinbar keinen, der geizig war. Die Leute bezeichneten sich vielleicht als sparsam oder verantwortlich im Umgang mit Geld. Aber Geiz war keine Sünde, die sich in den Bekenntnissen wiederfand. Und darum soll es heute gehen. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb, vom Segen des Gebens. Aber auch dort, wo wir vielleicht denken, Mensch, ich habe eigentlich so vom Erleben her, vielleicht bin ich tatsächlich geizig, gebe zu wenig, dass wir uns auch da motivieren lassen. Genau. Und dazu möchte ich einen Text aus 2. Korinther 9, 6 bis 15 lesen, zu dem ich dann einiges sagen möchte. Dies aber sage ich, also Paulus, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Und wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Jeder gebe, wie er sich an seinem Herzen vorgenommen hat. Nicht mit Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Gott aber vermag euch jede Gnade überreichlich zu geben, damit ihr in allem alle Zeit Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Wie geschrieben steht, er hat ausgestreut, er hat den Armen gegeben, seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Der aber Samen darreicht dem Sämann und Brot zur Speise, wird eure Saat darreichen und mehren und die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen. Und ihr werdet in allem reich gemacht zu aller Aufrichtigkeit im Geben, die durch uns Danksagung gegenüber Gott bewirkt. Denn die Besorgung dieses Dienstes füllt nicht nur den Mangel der Heiligen aus, sondern ist auch überreich durch viele Danksagungen zu Gott. Denn infolge der Bewährung dieses Dienstes verherrlichen sie Gott wegen des Gehorsams eures Bekenntnisses zum Evangelium Christi und wegen der Lauterkeit der Gemeinschaft mit ihnen und mit allen. Und im Gebet für euch sehnen sie sich nach euch wegen der überragenden Gnade Gottes an euch. Gott sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Darum geht's heute. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb oder vom Segen freudigen Gebens. Hintergrund dieses Briefabschnittes ist der 2. Korintherbrief. Der ist etwa im Jahr 55 nach Christus geschrieben worden. Und hier haben wir die Aufforderung von Paulus zur Hilfe, zur finanziellen Hilfe für die Jerusalemer Gemeinde oder auch die sogenannte Urgemeinde. Die Jerusalemer Christen schienen also in einer finanziellen Notlage zu sein. Die Situation, muss man sagen, dort war aber auch ungünstig. Die Stadt war dicht bevölkert, durch ihre Lage als Handelsstadt eigentlich ungeeignet und wies auch sonst keine besonderen Erwerbsquellen auf. Dort gab es also immer wieder mal Notlagen, Armut, finanziell ungünstige Situationen. Das war der Hintergrund für den Spendenaufruf von Paulus. Im 1. Korintherbrief, hier ist ja der 2., werden viele Probleme beschrieben, die Paulus mit gerade dieser jungen Gemeinde hatte. Paulus selbst hatte diese Gemeinde ja gegründet, stand aber im Verlauf auch selbst im Kreuzfeuer der Kritik, musste viel Mühe aufwenden, um seinen von Gott gegebenen Status als Apostel zu verteidigen. Der 1. Korintherbrief war von diesen vielen Sorgen durchzogen. Im 2. Korintherbrief sieht man dann, dass sich der Einsatz des Apostels gelohnt hat. Die Gemeinde war wieder zurechtgekommen, hat Buße getan und Paulus ist voller Dank für diese geänderte Situation. Es scheint wohl insgesamt so zu sein, dass die Jerusalemer Gemeinde von dieser Sammlung wusste. Wir lesen das in 1. Korinther 16. Und Paulus stellt in diesem Zusammenhang die Mazedonier als positives Beispiel für Gemeinden dar oder für eine Gemeinde dar, die großzügig gibt. Sogar wie Paulus schreibt, über das Vermögen hinaus. Das heißt, mehr als sie eigentlich in der Lage waren zu geben. Und das nennt Paulus vorbildlich. Die Korinther-Gemeinde hatte wohl so etwa ein Jahr vorher angefangen, auch zu sammeln oder wollte damit anfangen, hatte aber durch die Krise bedingt nicht weitergemacht. Jetzt hatte sich die Gemeinde ja zum Positiven entwickelt und Paulus bringt das Thema praktisch wieder aufs Tablett. 2. Korinther 8, Vers 10 bis 11 lesen wir, denn das ist euch nützlich, die ihr nicht allein das Tun, sondern auch das Wollen vorher angefangen habt, seit vorigem Jahr. Nun aber vollendet auch das Tun, damit wie die Bereitwilligkeit des Wollens, so auch das Vollbringen da ist, nach dem, was ihr habt. Letztlich schreibt Paulus hier zwei ganze Kapitel über das Thema Geben. In Kapitel 8 werden uns viele gute Gedanken zu diesem Thema vorgestellt, sicherlich auch nochmal eine eigene Predigt wert. Ich möchte stichpunktartig aber einige Punkte nennen, um dann zu unserem Text aus 2. Korinther 9 noch einen Ausblick und eine Ermutigung über das Geben vorzunehmen. Ich lese gar nicht die ganzen Verse, 2. Korinther 8, Vers 9, und damit beginnt es eigentlich. Jesus selbst ist eigentlich das größte Vorbild, was das betrifft. Er hat alles gegeben, sein ganzes Leben. Er ist arm geworden und hat seinen Reichtum nicht behalten, sondern er war bereit, aus der Herrlichkeit Gottes zu uns auf die Erde zu kommen, auf diese Welt zu kommen. Und Jesus ist da ganz oben das größte Vorbild, wenn es um Geben, um die Bereitschaft geht, sich etwas abzugeben, aus diesem unvorstellbaren Reichtum. 2. Korinther 8, Vers 7 zeigt aber auch, dass es auch bei uns zu einer tätigen, praktischen Liebe kommen soll, die sich eben auch im Geben äußert. 2. Korinther 8, Vers 11, es soll nicht nur beim Wollen bleiben, sondern auch zum tatsächlichen Tun führen. Das klingt plausibel. 2. Korinther 8, Vers 2, es soll sogar voller Freude gegeben werden. Die Mazedonier waren auch hier wieder ein Vorbild. Paulus sagt, sie hatten Bedrängnis, also viele Schwierigkeiten, sie waren arm und trotzdem waren sie voller Freude und das hat sich auch in ihrem Geben geäußert. Sie haben voller Freude gegeben. Paulus kann sogar einen Schritt weiter gehen in 2. Korinther 8, Vers 4. Die Mazedonier haben regelrecht darum gebeten, sich beteiligen zu dürfen an dieser Aufgabe. Sie haben das als Gnade empfunden, nicht als Last oder Belastung, sondern sie wollten sich daran beteiligen, dass diese Jerusalemer Gemeinde aus dieser Notlage wieder herauskam. Sie wollten sich an diesem Dienst beteiligen. Interessante Vorstellung, dass Menschen wirklich bitten, wir wollen uns beteiligen. Lasst uns doch daran teilnehmen, wir wollen auch unseren Beitrag leisten. Letztlich war es eigentlich Ausdruck ihrer ganzen Hingabe an den Herrn. 2. Korinther 8, Vers 5 lesen wir, sie gaben aber sich selbst zuerst dem Herrn. Paulus sieht das ganze Geben eben auch im Zusammenhang mit anderen, mit unserem gesamten geistlichen Leben und auch mit anderen geistlichen Reichtümern. Ja? Er schreibt, ihr seid eigentlich in allen Stücken reich, im Glauben, im Wort, seid jetzt auch genauso reich und großzügig im Geben. Lasst das davon nicht abgekoppelt sein. Und es wird auch schon deutlich, dass man das eine nicht vom anderen trennen kann. Das gehört ganz eng zusammen. Paulus möchte das Ganze aber jetzt nicht als Befehl verstehen, das würde ja auch nicht gehen, aber er möchte schon die Echtheit der Liebe der Korinther auch daran prüfen. Wir hatten ja gesehen, die Korinther hatten Probleme, es gab viele Schwierigkeiten, 1. Korintherbrief und im 2. Korintherbrief wird deutlich, die Korinther waren zurechtgekommen, da war vieles wieder gut geworden. Dennoch ist es manchmal gar nicht so einfach. Woran kann ich feststellen, ist Glaube bei jemand überhaupt echt? Gibt es vielleicht manche Kriterien? Und Paulus sagt, ein Kriterium ist, oder eins, woran er das prüfen möchte bei den Korinthern, ob ihre Buße, ihre Umkehr, ihre Erneuerung echt ist, das möchte er daran festmachen oder kann er daran festmachen, die Echtheit ihrer Liebe prüfen, an dem, was sie geben. Das scheint also ein biblisches Kriterium zu sein. Paulus ist aber auch ganz nüchtern, ohne übertriebenen Aufruf. Also er geht gar nicht so an die Emotionen, sondern sagt, jeder gebe nach dem, was er hat, nicht nach dem, was er nicht hat. Klingt auch logisch. Hier ist also durchaus auch ein nüchternes Abwägen gemeint. Es geht um einen Ausgleich, darum, dass einem Mangel abgeholfen wird. Vielleicht sagt jetzt jemand, ja, was hat das ganze Thema Geld denn überhaupt in einer Predigt zu suchen? Das ist doch eigentlich viel zu profan. Ich möchte eigentlich geistliche Themen behandelt haben, Gebet, geistliche Erbauung und so weiter. Aber wenn wir das Neue Testament aufschlagen, dann stellen wir fest, solch eine Unterteilung gibt es eigentlich gar nicht. Ja? Es gibt gar nicht so, dass man oberhalb der Linie sind fromme Themen, die sind ganz wichtig und darunter sind unwichtigere Themen, zu denen vielleicht auch das Geld gehört. Wenn man das Neue Testament liest, wir haben es ja gerade auch schon gehört von der Bibel im Gesamten, wie viele Verse es da gibt, die sich irgendwo auf das Geben, auf Geld beziehen, da muss man sogar sagen, das Gegenteil ist richtig. Es ist ein Thema mit einem ganz hohen Stellenwert, mit einem hohen Stellenwert. Und ich finde es schon erstaunlich, was ich so gelesen hatte, war, dass so etwa von 38 Gleichnissen Jesu sich gut 12 auf Geben, auf Geld beziehen, Verwendung unseres materiellen Besitzes, wie wir damit umgehen. Etwa jeder 8. Vers angeblich in den Evangelien geht auf die ein oder andere Weise auf dieses Thema ein. Also das Thema Geld, Geben, Finanzen erscheint, zumindest wenn wir es von der Quantität bewerten, von den Stellen, ein wichtiges und somit ein frommes Thema zu sein. Etwas, das dazugehört, wenn wir auch dem Anspruch genügen wollen, die ganze Bibel, die Bandbreite der biblischen Lehre auch darzustellen und uns damit zu beschäftigen. Und in der Tat ist es ja so, Geld beschäftigt uns natürlich alle. Ja? Geld ist etwas, was wir täglich brauchen, womit wir uns letztlich auch ganz viel beschäftigen, wo wir auch ganz viel Zeit üblicherweise aufbringen, um Geld zu verdienen. Und die Dinge, die uns beschäftigen, damit beschäftigt sich auch die Bibel. Und für mich zeigt es eigentlich auch, es ist ein Hinweis auch, dass die Bibel praxisnah und auch glaubwürdig ist. Sie beschäftigt sich mit den Themen, die für uns auch wichtig sind, die uns im Alltag ständig begegnen. Wenn wir uns mit dem Thema weiter beschäftigen, ist es eigentlich deutlich von der Bibel her zu sehen, als ganz entscheidende Aussage, es kommt dann aber nicht nur einfach auf die Höhe des Betrages, an die jemand vielleicht gibt, sondern eigentlich auf die Motivation. Wir haben gelesen, oder jeder kennt wahrscheinlich oder viele die Geschichte von der armen Witwe, wo Jesus zuschaut, wie sie eine ganz kleine, geringe Geldmenge gibt, Jesus sie aber trotzdem lobt, weil sie aus ihren Möglichkeiten her enorm viel gegeben hat, eigentlich ihr letztes Geld, viel mehr damit als die Pharisäer, die größere Geldmengen zur Verfügung hatten und aus ihrem Überfluss gegeben haben. Die Pharisäer werden von Jesus sowieso in diesem Zusammenhang eher als Negativbeispiel gesehen. Das waren ja sozusagen die Gesetzeslehrten in der damaligen Zeit. Denn dort war es sozusagen üblich zu der Zeit, dass es in der Stadt ausgerufen wurde. Ja? Also das heißt, wenn sie eine Geldgabe gegeben haben, wurde das in der Stadt ausgerufen. Sie wurden geehrt in Abhängigkeit von der Höhe der Geldmenge, die sie gespendet haben. Das heißt, sie erschienen damit den Menschen auch als großzügig und auch als besonders fromm und haben sozusagen auch ihrem Status damit Ehre erwiesen. Und da sagt Jesus, sie haben eigentlich ihren Lohn verloren. Das ist gar nicht das, was Gott will, sondern hier war das Geben vor allen Dingen ein Selbstzweck, ein Egoismus, ein Mittel, um sich Ansehen zu verschaffen. Und Jesus macht deutlich und die Bibel macht deutlich, es geht um unsere Herzensfrömmigkeit. Jesus schaut tiefer, er will sehen, welche Motivation uns antreibt, was uns da wichtig ist. Also eine ganz wichtige biblische Aussage, es geht nicht nur darum, um rein die Höhe der finanziellen Gabe, sondern die Motivation zählt. Vom Text her möchte ich noch mal einmal auf falsche Motive auch eingehen, die stehen auch am Anfang, und dann aufzeigen, welcher Segen durch Geben, durch freudiges Geben bewirkt wird. In Vers 7 werden zwei Beweggründe genannt, die Paulus uns aus dem Text heraus nennt. Einmal Verdruss. Jemand will eigentlich gar nichts geben, aber aus welchen Gründen auch immer leistet er einen finanziellen Beitrag, aber aus Verdruss. Es ärgert ihn, es macht ihm keine Freude. Eigentlich denkt er vielleicht sogar, man will ihm jetzt sein sauer verdientes Geld aus der Tasche ziehen, wer weiß wofür. Ja? Und wir würden uns über solch eine Haltung, wenn wir sie bemerken, auch nicht freuen. Wie viel weniger freut Gott sich darüber? Also Verdruss, sagt Paulus, ist eine falsche Motivation. Mach das nicht, gib nicht aus Verdruss, sondern aus Freude. Eine zweite Motivation, die falsch ist, die Paulus nennt, ist aus Zwang. Ich denke, Paulus meint hier mehr so ein Schuldgefühl, aus dem man heraus vielleicht geben würde. Aber auch das wäre nicht die richtige Motivation. Zwang, Druck, ja, das geht ja auch vielleicht schnell, dass man aus dem Schuldgefühl heraus unter Druck meint, jetzt Geld geben zu müssen. Man möchte es eigentlich gar nicht wirklich. Gerade vielleicht auch, wo man sich mit anderen Menschen vergleicht, die weniger haben. Da können ganz schnell Schuldgefühle entstehen. Und Paulus sagt, nicht aus Zwang, lasst euch da nicht zwingen, unter Druck setzen, aus welchem Grund man auch immer diesen Zwang empfindet. Und Paulus sagt, das ist eigentlich keine gute Motivation, sondern geben darf von Freude heraus geschehen und da seinen Ursprung haben. Aus innerer Überzeugung, aus Dankbarkeit, aus Freude heraus. Und dann hat das Geben, wenn wir es froh von Herzen tun, auch erstaunliche Auswirkungen. Dann kann es zu einem ungeheuren Segen werden. Und für uns, für andere auch. Luther hat mal gesagt, die Hilaritas, die Heiterkeit ist das Kennzeichen des wahrhaft guten Werkes. Und das gilt auch für das Geben. Und Paulus nennt einiges an Auswirkungen, die aus dem Geben erwachsen. Und da will er uns mutig machen, großzügig zu sein, reichlich zu geben, vergleichbar eigentlich mit einem Landwirt, der viel aussät, um dann viel ernten zu können. Der gibt, steht unter Gottes Segen. Das zieht Gottes Segen nach sich. Gott gefällt es, wenn wir geben. Paulus beschreibt es als eine Art Investition in die Zukunft, die sich lohnt. Und die Zinsen sind sehr hoch. Der Segen kann vielfältig sein, manchmal sogar materiell. Ja, vielleicht erlebt man eine unerwartete Beförderung, bekommt die Lehrstelle, auf die man sich gefreut hat oder auf die man gehofft hat. Plötzlich ist unerwartet Geld auf dem Konto, die Steuererklärung fällt besser aus als erwartet. Oder man wundert sich, ich glaube, das ist vielleicht häufiger auch, dass obwohl man, und das habe ich von vielen gehört, von manchen gehört, obwohl man treu den Zehnten gibt, am Ende trotzdem Geld da ist, Geld über ist, eigentlich auch mehr, als man irgendwie erwartet hat, man ist auf einmal nicht ärmer geworden. Man hat treu den Zehnten oder einen bestimmten Betrag gegeben. Vielleicht wird man auch im geschäftlichen Bereich besonders gesegnet. Manchmal kann es auch regelrechte Berufung sein, Geld zu verdienen, um es dann ins Reich Gottes zu investieren. Ich habe mal von einem Mann gehört, der hatte sich bekehrt, für Jesus entschieden und er wollte gern selber eigentlich in die Mission gehen. Und dann hat man ihm den Rat gegeben, mach's doch anders, du bist ein Geschäftsmann, versuch doch so viel Geld wie möglich zu verdienen und das dann zu investieren. Und er hat es im Laufe der Zeit geschafft, ich glaube so 50 Missionare zu unterstützen, zu finanzieren, weil er es als eine Berufung angesehen hat, zu geben und sein Geld ins Reich Gottes zu investieren. Ein Prediger hat mal geschrieben, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, Gott segnet diejenigen, die großzügig geben. Wenn meine Frau Bonnie und ich empirische Beweise für den christlichen Glauben erbringen müssten, wäre der eine die Auferstehung Jesu. Der andere aber läge im Bereich des Gebens. Wir staunten immer wieder, dass Gott uns mit Geld aus einer unerwarteten Quelle versorgte, nachdem wir unter Schwierigkeiten Geld gegeben hatten. Dafür gibt es unzählige andere Beispiele, die sowas auch erlebt haben. Jemand hat mal gesagt, du gibst nicht, weil du hast, sondern du hast, weil du gibst. Du gibst nicht, weil du hast, sondern du hast, weil du gibst. Ein anderer Segen, den wir ernten, sind die Veränderungen in uns selbst. Geben macht uns selbst innerlich reich, gibt Freude und Zufriedenheit, es weitet unser Herz und unseren Geist. Großzügige Menschen sind oft angenehme Menschen. Ich war so vor knapp 2 Jahren oder vor 2 Jahren mit einem Freund, Bekannten in Amerika und ich habe gemerkt, wir sind dort mit vielen Christen zusammengekommen und was mir auffiel, war, dass die sehr großzügig waren. Und das hat man als unglaublich angenehm empfunden, weil sie einfach so freigebig waren. Sie waren großzügig und das war eine ganz angenehme Atmosphäre. Das würden uns auch Psychologen bestätigen. Und ihr könnt euch ja selber fragen, mit wem wärt ihr lieber zusammen? Mit einem großzügigen, einem gebefreudigen oder einem geizigen, knauserigen Menschen? Wie möchten wir auch selber sein? Ich finde es ausgesprochen traurig, wenn sich Sparsamkeit, Knauserigkeit, das Ständige an sich denken, sich im Alter dann zu Geiz, innerer Verhärtung und seelischer Verarmung verengen würden. Das wären traurige Beispiele für Menschen, die hier zu sparsam waren oder auch falsch zu wenig gesät haben. Ganz der Mensch dagegen, dessen Wesen auch im Alter Großzügigkeit und Freude ausstrahlt. Also auf einem frohen, fröhlichen Geber ruht Gottes Segen. Wie immer sich das auch bemerkbar macht. Ganz falsch wäre es natürlich, wenn ich mir denke, ich gebe so und so viel, dann möchte ich auch so und so viel Segen ausbezahlt bekommen. Ich denke, ist klar, das funktioniert nicht. Es geht hier um die Motivation. Aber Gott kann an ganz vielen Stellen segnen und will das auch oft tun. Wir finden noch was weiteres. Geben spiegelt auch Gottes Art wider. Als Kinder Gottes sollen wir uns Gottes Art mehr und mehr ja auch zu eigen machen. Und Gott selber ist großzügig. Er ist ein freudiger, ein überschwänglicher Geber. In Vers 8 steht, Gott vermag euch jede Gnade. Und was steht da? Ein bisschen zu geben, angemessen zu geben, wie ihr es verdient habt zu geben. Nein, es steht dort, überreich zu geben. Das ist Gottes Art, das ist sein Wesen. Gott ist ein Geber, Gott ist jemand, der verschwenderisch gerne gibt. Das können wir auch in der Natur sehen, so viele Tiere, so viele Pflanzen und so weiter. Da hätte man ja auch sparsamer sein können, aber Gott ist verschwenderisch, er ist gut, er ist großzügig. Es macht ihm Freude, so zu handeln und damit ist er uns natürlich ein Vorbild, dem wir auch nacheifern, nachahmen können. Und ich denke, Gott sieht es einfach gerne, wenn wir seinem Wesen an der Stelle auch entsprechen. Das hat auch eine Zeugniskomponente. Wir sollen ja Gottes Wesen nicht nur verbal bezeugen, sondern eben auch widerspiegeln durch unser Tun, durch unser Geben. Eine weitere Motivation, Geben bewirkt Dankbarkeit, können wir auch an mehreren Stellen Versen lesen, die ich am Anfang gelesen hatte. Und das ist sicherlich auch eine besonders schöne Frucht, gerade auch finanziell, materiell, Unterstützung. Wie viel Dankbarkeit löst es bei den Beschenkten aus? Wie viel Freude, Dank gegenüber dem Geber, aber auch gegenüber Gott. Und man liest es immer wieder oder hört es, oft beten Christen, denen materiell geholfen wurde, sei es in der dritten Welt oder auch woanders, intensiv für die Menschen, die sie finanziell unterstützt haben. Da ist eine enorme Dankbarkeit, die auch zurückgespiegelt wird. Da zirkuliert dann regelrecht Segen. Dankbarkeit bewirkt ja auch eine innere Verbindung, Verbundenheit. Dort, wohin ich etwas gebe, bin ich meistens auch innerlich beteiligt. Dankbarkeit ist also eine wichtige Folge und eine schöne Folge von Großzügigkeit. Geben bringt Frucht für die Ewigkeit, ist also eine echte Investition in das, was wirklich zählt. Geben bringt nicht nur zeitlichen Segen, sondern hat Ewigkeitsbedeutung. Die Bibel ermutigt uns immer wieder, ermahnt uns manchmal sogar, Prioritäten richtig zu setzen. Wir sollen Schätze nicht nur hier auf der Erde sammeln, im Gegenteil, eigentlich im Himmel sammeln. Das ist der eigentliche Ort, wo unsere Schätze richtig angelegt sind. Das ist die lohnende Investition. Mancher betet vielleicht sogar um mehr Frucht für die Ewigkeit, dass sein Leben nicht nur zeitliche Bedeutsamkeit hat, sondern auch etwas in der Ewigkeit widerspiegelt. Und eine Möglichkeit, dem nachzukommen, sagt die Bibel ganz eindeutig, großzügiges Geben. Dann darfst du wissen, das findet sich in der Ewigkeit wieder. Vers 9, er hat ausgestreut, er hat den Armen gegeben, seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit, nicht nur zeitlich begrenzt. Der nächste Punkt, ich habe es da oben ein bisschen umgedreht, ganz einfach, es füllt Mangel aus, muss man auch sagen. Man kann sagen, das ist doch eigentlich erstmal um das, was es geht, ein finanzielles Problem, also muss dafür gegeben werden, Mangel muss ausgeglichen werden. Aber wir hatten schon gesehen, Paulus sieht das in einem viel größeren Zusammenhang. Er hätte ja nur das eine schreiben können. Mensch, da ist ein Mangel, da fehlt Geld, da ist eine Notlage, gebt doch einfach. Sondern er beschreibt es in einem viel größeren Zusammenhang mit Dankbarkeit, mit Gottes Art, auf die hingewiesen wird. Den Segen wird verdeutlicht. Und trotzdem geht es natürlich ganz klar, wir hatten es ja auch schon in Kapitel 8 gesehen, natürlich auch um Mangel. Materielle Not gibt es zuhauf und wir können hier einen kleinen Beitrag leisten, damit diesem Mangel abgeholfen wird. Das ist Gottes Wille, das ist Gottes Ziel, Mangel abzuhelfen, Hände zu füllen. Und ich bin überzeugt, dass es auch eine wesentliche Aufgabe von uns als Christen, gerade reicher Länder, ist, Mangel, finanziellen Mangel in anderen Gebieten, dem abzuhelfen, zu geben. Und ich denke, das ist auch sogar eine Art Berufung, die wir haben. Bei mir ist mal so ein bisschen der Groschen gefallen. Das ist Groschen, ja, damals war es wahrscheinlich noch ein Groschen. Cent, wie auch immer, Pfennig. Vor Jahren, ist schon lange her, da habe ich mal so einen medizinisch-missionarischen Einsatz in Albanien gemacht. Und da habe ich hautnah, vielleicht zum ersten Mal oder am deutlichsten, materielle Not auch gesehen. Und ich habe aber auch gesehen, mit ganz wenig Geld, was von woher auch immer gespendet worden war, mit ganz wenig Möglichkeiten konnte schon enorm viel Abhilfe geschaffen werden. Also jedes bisschen Geld eigentlich, was dort investiert wurde, hatte überproportional positive Effekte auf die Menschen dort, auf die Situation. Und da ist mir deutlich geworden, wir können mit wenig Geld, wir aus dem Überfluss heraus, viel verbessern, viel tun, viel einsetzen, viel Mangel ausgleichen. Und an vielen Stellen mangelt es an Geld und da können wir uns investieren. Sei es in soziale Projekte und manches Gebiet ist vom Evangelium nicht erreicht, auch da braucht es Geld. Und oft muss man sagen, fehlt es auch schlicht und einfach an Geld. Manche Arbeit kann nicht getan werden, weil einfach das Geld fehlt, nicht genügend da ist. Mancher Missionar steht vielleicht in den Startlöchern, aber er kann nicht ausgesandt werden, weil das Geld fehlt. Und so könnte man unzählige Beispiele aufführen. Schulen, Kinderheime, die Unterstützung brauchen, Kinderpatenschaften. Oft kann man hier bereits mit sehr wenig Geld enorm viel Gutes bewirken. Auch in Deutschland brauchen finanzschwächere Gemeinden, vielleicht Bibelschulen, Ausbildungsstätten Geld, finanzielle Unterstützung. Ein unendlich großes Betätigungsfeld. Finanzielle Großzügigkeit der Christen bestätigt aber auch die Kraft und Echtheit des Evangeliums. Vers 13, denn infolge der Bewährung dieses Dienstes verherrlichen sie Gott wegen des Gehorsams eures Bekenntnisses zum Evangelium Christi. Ja? Wenn es um Geld geht, sind alle Religionen gleich. Den Kirchen geht es doch auch nur um Geld. Sprüche, die wir vielleicht hier und da auch schon mal oder in anderer Form gehört haben. Und wie peinlich ist es letztlich, wenn selbst Kirchen oder Gemeinden in den Verdacht geraten, dass es ihnen tatsächlich auch nur um Geld geht. Andererseits aber, und das wird hier gesagt, was ist es für ein Zeugnis, wenn eine Gemeinde, wenn eine Gruppe, wenn Menschen gebefreundlich sind? Das ist kaum zu widerlegen. Es zeigt den Geist der Nächstenliebe. Es ist eine konkrete Art, etwas zu tun, zu verändern. Geld regiert die Welt, der Götze Mammon, so wird er ja tatsächlich auch von Jesus genannt, hat die Welt an vielen Stellen fest im Griff. Und viele Menschen, auch heutzutage, erschreckt das auch. Ja? Gerade wenn man von Skandalen liest, wo Menschen aus Geldgier auch alle moralischen Bedenken über Gott über Bord werfen, wo mit riesigen Geldmengen spekuliert und gezockt wird. Und Paulus muss sogar sagen in 1. Timotheus 6, Vers 10, eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe. Da fängt ganz viel an, weil viele Menschen diesen Bezug zum Geld haben, diese Affinität zum Geld und sind bereit, auch dafür Böses zu tun und einfach wegen dieser Geldliebe. Und Paulus sagt, das ist eine Wurzel alles Bösen, eine ganz entscheidende, eine ganz wichtige Wurzel. Und er warnt davor. In 2. Timotheus 3 fand ich auch ganz interessant, 1 und 2, dort ist von den letzten Tagen die Rede, von schweren Zeiten, Endzeit könnte man vielleicht sagen. Und gleich am Anfang eigentlich beschreibt er dort Menschen, die, ja, wie sie leben in dieser Zeit. Und fast als allererstes wird geldliebend genannt. Das kennzeichnet sie, das kennzeichnet die Endzeit, die letzten Tage, die schweren Zeiten. Dass Menschen geldliebend sind und damit auch Böses, eine Wurzel für vieles Böse da ist. Jeder Krimi lebt ja fast davon, oder die meisten. Welch eine kraftvolle Untermauerung des Evangeliums ist es dann aber, wenn ein Christ eine Gemeinde sich dem entzieht und großzügig und freigebig gibt und das verdeutlicht. Ein letzter, eigentlich der wichtigste Punkt an dieser Stelle, nochmal zusammenfassend eigentlich, bündelt alle Motivationsfaktoren, es verherrlicht letztlich Gott. Vers 13 nochmal, infolge der Bewährung dieses Dienstes verherrlichen sie Gott. Wir fragen schnell ja auch in unserer Gesellschaft, in unserer Zeit, was bringt das Ganze? Werde ich glücklich dabei? Was kommt für mich dabei raus? Und wir kommen sicherlich nicht zu kurz, aber die Perspektive darf und soll weitergehen. Gott selber soll verherrlicht, groß gemacht werden. Es geht um seine Ehre. Es geht darum, dass wir ihn groß machen, dass wir auf ihn hinweisen. Und das geschieht auch dadurch, dass wir freudig und großzügig geben. Ich denke, das sind eine ganze Menge Punkte genannt. Segen, dass wir Gottes Art widerspiegeln, dass es Dankbarkeit bewirkt bei Menschen, die davon profitieren. Es füllt Mangel ganz konkret aus, ganz anfassbar. Es bringt Frucht für die Ewigkeit. Es bestätigt das Evangelium und es verherrlicht Gott. Also viele Dinge bewirkt Geben, viele positive Dinge. Damit stellen sich für mich noch drei praktische Fragen. Wann soll ich geben? Wie viel soll ich geben? Wem soll ich geben? 1. Korinther 16, 2 steht die Empfehlung, ich lese es jetzt nicht vor, damals war es eben scheinbar so üblich, an jedem ersten Wochentag zu sammeln. Das war scheinbar so eine Empfehlung, die Paulus gegeben hat. Heutzutage könnte man es vielleicht auch so machen, formal, aber auch sicherlich anders gestalten. Wir bekommen ja zum Beispiel unser Gehalt, das war damals ja an vielen Stellen auch ganz anders, zum Beispiel typischerweise monatlich. Viele geben dann in Form eines Dauerauftrages. Ich denke, hier geht es ums Prinzip. Wir sollen regelmäßig, verlässlich und kontinuierlich geben. Das ist, glaube ich, der Hintergrund davon. Und das soll eine Grundhaltung werden. Und das hat auch was mit Disziplin zu tun. Das kann bedeuten, dass wir uns vielleicht einen Haushaltsplan aufstellen und überlegen, wo kann ich dieses Geld geben? Wie viel ist über? Wie viel kann ich geben? Vielleicht auch, dass man sich gegenseitig in der Gemeinde berät, vielleicht bei Menschen, die ja, ich sag mal, mehr Ahnung von Finanzen haben und sich auch an der Stelle praktisch unterstützt. Der Umgang mit Geld sollte, kann, darf auch Thema in unseren Gruppenstunden, Hauskreisen, wo auch immer sein. Das Problem besteht ja oft nicht darin, wie viel wir verdienen, sondern wie wir unser Geld einteilen. Regelmäßiges Geben ist auch für die Empfänger wichtig. Eine Gemeinde, ein Missionswerk, eine Bibelschule muss ja letztlich auch mit bestimmten Geldsummen rechnen können. Also wann soll ich geben? Ich denke, das Wichtigste dabei ist regelmäßig, kontinuierlich, verlässlich. Wie viel? Hier gibt uns die Bibel viel Freiheit. Aber sie sagt auch, dass wir nur Verwalter unserer Finanzen sind. Zum einen ist eine Richtschnur in unserem Text genannt, Vers 7, jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Das ist schon mal eine wichtige Richtschnur. Also viel weiter, eine Herzensentscheidung. Was hast du dir vorgenommen? Was liegt dir auf dem Herzen? Dann gib das ruhig auch. Eine Richtschnur, an der wir uns konkret orientieren können, ist der Zehnte. Das ist recht weit verbreitet. Ich halte das für eine gute Leitlinie. Kein Gesetz, aber eine gute Leitlinie, an der man sich orientieren kann. Was ist das Prinzip auch hier wieder? Nicht das, was so vom Teller fällt, was irgendwie über ist. Und das kennt ihr auch alle. Am Ende des Monats ist nicht mehr viel Geld über. Und schon die alten Phönizier haben gesagt angeblich, warum die ja das Geld erfunden haben, warum haben sie bloß so wenig erfunden? Also irgendwie ist immer zu wenig da, hat man den Eindruck, wenn es um Geld geht. Ja? Das heißt, wenn man nur danach schauen würde, wie viel ist am Ende des Monats über, und das, da kann ich dann gucken, dass ich das Reich Gottes investiere, das wäre, glaube ich, ein falsches Denken, sondern das Prinzip ist andersrum. Ich überlege mir am Anfang einen Teil, und das kann so ein Zehnter sein, und den gebe ich konsequent. Oder auch eine andere Menge an Geld, einen anderen finanziellen Beitrag, aber ein festgelegter Teil. Und auch hier wieder das Prinzip, du gibst nicht, weil du hast, sondern du hast, weil du gibst. Und für Gott sollte es ja auch nicht so sein, dass wir nur das geben, was übrig bleibt, sondern für Gott das Beste. Für Gott ist oft das Beste gerade gut genug. Ich bin sicher, gerade da, wo wir auch in dieser Stelle Gott ernst nehmen, werden wir auch seinen Segen erleben. Gott verlangt ja nicht Unmenschliches von ihm. Ja, wenn wir von dem Zehnten lesen, dann sind es eben auch nur 10%. Ja, Gott will ja nicht 50% oder wie viel auch immer. Im Prinzip kann man sagen, er will eigentlich oder ihm steht eigentlich alles zu, aber er lässt uns auch ganz viel für unser eigenes Leben, für unsere Dinge. Aber der Zehnte kann so ein Orientierungspunkt sein. Wem sollen wir geben? Die Möglichkeiten sind unüberschaubar, ich hatte es ja schon ein bisschen angedeutet, und man kann sich da sicherlich auch leicht verlieren. Wenn ich die Bibel, das Neue Testament richtig verstehe, würde ich sagen, steht die Gemeinde als erstes mal mit ihren Bedürfnissen und Verpflichtungen an erster Stelle. Hier empfangen wir auch, sei es biblische Unterweisung, Seelsorge, Gottesdienst, Technik allein schon heute, das kostet ja auch alles Geld und davon profitiere ich ja auch. Und dann ist es, glaube ich, auch nur redlich, nur recht und billig, wenn ich damit auch, da auch meinen finanziellen Beitrag leiste. Und ich bin sehr dankbar, dass wir als Gemeinde, habe ich schon den Eindruck, auch freigebig sind, dass auch die Spenden zugenommen haben, auch mit den Verpflichtungen, die wir haben. Und ich merke, da sind viele, die ihren Glauben auch an der Stelle ernst nehmen. Trotzdem ist sicherlich noch Luft nach oben. Von daher ist auch gut, dass wir uns da immer wieder motivieren lassen, aber auch ermutigen lassen. Es lohnt sich zu geben. Das ist nicht etwas, was wir aus Verdruss oder aus Zwang tun sollen oder uns darüber ärgern, jetzt schon wieder unser Geld abgeben zu müssen oder irgendeiner will es schon wieder haben, sondern das darf zu einer Freude werden, das darf ein Segen sein. Und da reichen auch üblicherweise nicht ein paar Geber aus, die treu geben, sondern es ist eigentlich jedes Gemeindemitglied gefordert. Und es ist ja auch eine Einstellung, es ist auch eine Erziehung, die ich zulasse, dass ich sage, ich bin bereit, Geld zu geben. Vielleicht ist es nur ein ganz kleiner Beitrag, aber den leiste ich. Ansonsten sind natürlich darüber hinaus Bedürfnisse und Hilfsmöglichkeiten riesengroß. Ich habe so drei weitere Schwerpunkte, wo man geben kann, als Richtlinien vielleicht. Zum einen denke ich, andere Christen, Gemeinden, bedürftige Christen. In der Bibel wird von guten Werken gesprochen, ganz vielgestaltig, besonders aber gegenüber den Gläubigen. Also dort, wo Christen, Gemeinden, und hier das Beispiel bezieht sich ja auch auf die Gemeindesituation, auf die Notsituation in Jerusalem. Also dort, wo Christen, Gemeinden finanzielle Hilfe brauchen, kann das auch eine Anfrage an uns sein. Zum Zweiten Mission, Evangelisation. Das fängt vor der Haustür an. Auch da gibt es vielfältige Möglichkeiten, die oft auch Geld kosten, wo wir uns einsetzen können, aber letztlich darf es, soll es bis an die Enden der Welt reichen. Aber das braucht eben auch Geld. Zum Dritten, ganz allgemein, Arme und Bedürftige. Eine starke und immer wieder betonte biblische Notwendigkeit. Die Armen, Bedürftigen, Mittellosen, hat man den Eindruck, liegen Gott ganz besonders am Herzen. Da sollen wir nicht die Augen verschließen. Wir persönlich machen es so, dass wir schon den größeren Teil an die Gemeinde geben, das ist uns erstmal wichtig, aber auch an anderen Stellen versuchen zu unterstützen. Also Gemeinde als Priorität, darüber hinaus sich aber auch aufs Herz legen lassen, wo ein eventueller weiterer finanzieller Beitrag liegen könnte. Ich glaube, das ist ganz gut. Wir haben also gesehen, Geld ist wichtig, gehört zum Christsein, zum Glauben dazu. Und ich möchte dazu ermutigen, großzügig zu sein, froh zu geben. Geben ist wirklich ein Segen, eine Investition in die Ewigkeit. Etwas, was Gott auch nicht vergisst. Und überleg dir auch, was du mit deinem Geld erreichen kannst, welche Möglichkeiten das auch bietet, das Geld. Durch deine Mithilfe kann Gemeinde gebaut und entwickelt werden, vielleicht auch an anderen Orten. Ein Bekannter von mir hat mir das erzählt, er konnte nach Kasachstan gehen und dort eine Gemeinde gründen, die auch heute noch existiert. Warum? Weil ein Bekannter, ein Freund ihm das finanziert hat. Der hat gesagt, ich kann die Sprache nicht, ich könnte dort nie hin, aber ich habe das Geld und ich würde es dir gern geben, damit du dort eine Zeit lang hingehst und eine Gemeinde gründet. Und das hat funktioniert. So viel kann Geld bewirken. Erst wenn das zusammenkommt, dann können Dinge auch geschehen. Armut kann gelindert werden, Straßenkindern, Flüchtlingen geholfen werden, Bibelstudien und Missionswerke unterstützt werden. sind Schätze, Gaben, die sich im Himmel wiederfinden und Ewigkeitswert haben. Ich möchte schließen mit Malachi 3, Vers 10. Bringt den ganzen Zehnten. Ich möchte mal in Klammern erweitern. Bringt das, was Gott euch auf, was ihr auf dem Herzen habt, was Gott euch aufs Herz gelegt hat, das, was Gott zusteht, gerne und großzügig. Und dann gebt es weiter in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist. Und prüft mich doch darin, spricht der Herr der Herrscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Amen. Ich möchte zum Schluss noch beten, zum Ende der Predigt, und das einfach auch noch mal im Gebet aufgreifen über das, was ich geredet hatte. Herr Jesus Christus, ich bin dir herzlich dankbar für diesen Text aus dem Korintherbrief, Herr, der uns so deutlich macht, wie viel Geld bewirken kann und dass du möchtest, dass wir großzügig und froh geben, Herr. Und das willst du segnen, das willst du vermehren. Da kannst unglaublich vielen Menschen geholfen werden, dein Reich kann gebaut werden, Gemeinde kann sich entwickeln und aufgebaut werden. Herr Jesus, und ich möchte dich bitten, dass du jeden von uns immer wieder neu auch in unserem Herzen anrührst und anfasst, dass wir überlegen, wie viel wir geben können und sollen, wo es auch Sinn macht, hinzugeben. Herr Jesus, und ich möchte dich darum bitten, dass wir zu einer Gemeinde werden, die aus vielen fröhlichen, frohen Gebern besteht. Danke, Herr Jesus, dass du uns da das größte Vorbild bist. Du bist aus dem Himmel, aus der Herrlichkeit, aus größtem Reichtum gekommen und hast große Armut auf dich genommen. Du warst freigebig, du hast gegeben. Und wir können es an deinem ganzen Wesen sehen, Herr Jesus. Und dafür wollen wir dich loben und preisen und dir danken. So möchten wir auch die Woche in deine Hand legen und dich um deinen reichen Frieden und Segen bitten. Amen.